Herzlich willkommen zu den Tennisproleten. Man mag es kaum glauben, aber die erste Woche der US Open ist schon rum. Und anders als das Draw, zumindest für mich persönlich, doch ein bisschen langweilig startete, haben sich dann doch die Akteure in New York richtig Mühe gegeben, doch Laune zu verbreiten. Und darüber spreche ich heute mit Tobi. Hallo Tobi.
Hi Henrike. Ja, Medvedev, Ostapenko, Tsitsipas und. Sind wir durch. Tschüss. So ungefähr. Nein, jede Menge Aufreger. Also Gott sei Dank kam gleich Stimmung in die Bude, denn wenn ihr uns letzte Woche gehört habt, dann erinnert ihr euch vielleicht, dass wir alle drei, also Schwelli von den Sandplatzgöttern, du und ich, dass wir jetzt nicht so überzeugt waren von der Auslosung. Also es hatte uns alles nicht so hinterm Sofa hervorgeholt, dass wir gesagt haben, juhu, und das geht gleich hier mächtig los in Runde 1, sondern wir waren ja eher so ein bisschen verhalten. Und dann ging das Turnier doch gleich am Sonntag mit einem schönen Kracher los, in dem hier mal Daniil Medvedev komplett durchgedreht ist. Kommen wir gleich zu. Und so ging es dann irgendwie heiter weiter. Dabei ist es gar nicht so knallerheiß in New York wie die letzten Jahre, sondern ich glaube angenehme 28, 29 Grad so.
Ja, aber gut. Ich habe mir dann auch gedacht, vielleicht zeigt sich jetzt mal das wahre Gesicht, wie sich so eine Saison doch dann auf einen auswirkt. Weil das Jahr für einen Tennisspieler, Tennisspielerin ist schon lang. Und wenn es dann nicht läuft, und ich glaube, bei einigen der Akteure, die dann doch so ein bisschen die Nerven verloren haben, kann man das so sagen, vielleicht ist dann das Jahr auch echt mal zu lang. Also so auch mental, dass du dann irgendwann nicht noch einen und noch einen und noch einen. Ich will das Verhalten überhaupt nicht entschuldigen, gerade bei Daniel.
Wir kommen gleich drauf, aber ich finde deinen Punkt aber interessant.
Ich frage mich manchmal, ob dann nicht irgendwann einfach diese Belastung zu viel wird und sich das dann halt zufällig kulminiert, weil sich dann halt alle in New York dann doch nochmal zwangsweise treffen.
Ja, ich bin da ein bisschen, was ist anderer Meinung. Ich finde, dieses Argument wird gerne, um nicht zu sagen jedes Jahr, rausgeholt bei den US Open. Und dennoch würde ich dem an der Stelle noch widersprechen. Ich kaufe den Punkt mit dem, das Jahr ist lang, wenn es dann irgendwann im Oktober an die asiatischen Turniere geht und dann kommen die wieder hier zurück und dann darf in Paris mal jemand ein Tausender Masters gewinnen, den man nicht so auf dem Zettel hat und. Aber ich kaufe diesen Punkt mit, die Saison ist lang und stressig für die US Open nicht ganz so. Zumindest würde ich aus meiner Sicht da einen Punkt machen, würde sagen, naja, es gibt schon, wenn man das möchte, nach Wimbledon, nach wirklich sehr anstrengenden Sandplatzwochen und danach direkt Halle, Queens, für die Damen Berlin, Bad Homburg, Wimbledon. Also anstrengender Part, überhaupt keine Frage, aber es gibt die Möglichkeit, nach Wimbledon Luft zu holen. Ja. Einen Break zu machen, Pause zu machen, man muss nicht direkt von Bastard über Umag, Kitzbühel, Gstaad, Washington die Nummer. Man muss das nicht machen. San Diego, irgendwie Los Cabos oder sowas ist noch. Sondern ich finde schon, dass man einen vernünftigen Break nach Wimbledon machen kann. Und man, ja, dann kommen diese beiden Masters-Turniere, die, wir haben hier auch kritisch drüber gesprochen, die sich auch verdammt in die Länge ziehen. Aber spielt ja nicht jeder komplett Toronto und Cincinnati. Es gibt ja auch genügend, die dort in der zweiten oder dritten Runde rausgehen. Ja, also da bin ich nicht so dabei.
Du hast absolut
einen Punkt. Also ich weiß nicht, es ist jetzt keine wissenschaftliche Evidenz dahinter.
Nö, aber ich finde, du hast schon
so, die Saison ist lang.
Du hast schon ein Argument, ich sag ja auch nicht, dass, ich will das gar nicht, also nicht als Entschuldigung verstanden wissen. Ich frage mich nur manchmal, ob das dann nicht, weil auch so ein Turnier so eine Bedeutung hat, dass das dann überkocht. Haben es jetzt, ich meine, ich habe keinen Vergleich, ich führe über sowas kein Buch. Entschuldigung, dass ich jetzt hier so reinrede oder ich will deinen Punkt über, du hast absolut recht. Und ich finde auch, dass das Verhalten nicht zu entschuldigen ist. Es sind ja auch gerade mit Medvedev und auch Ostapenko und auch in Tsitsipas durchaus Personen, wo man das gewöhnt ist, dass das mal ein bisschen über die Spur geht. Ich habe mich nur gewundert, dass es dieses Jahr fiel es mir so auf, dass es so viel war. Vielleicht habe ich aber auch vorher nie so richtig drauf geachtet oder vielleicht will man das dann irgendwann auch nicht mehr durchgehen lassen. Ich glaube, ich habe ein Zitat von Justine Henin gesehen, nach der Geschichte mit Medvedev, die dann auch meinte, dass man ihm halt auch viel zu viel hat durchgehen lassen. Weil man dann immer sagt, ja, wir wollen Emotionen auf dem Platz und wir mögen das ja, wenn mal jemand so ein bisschen drüber ist. Aber wo ist der Punkt erreicht, dass drüber dann wirklich drüber ist und nicht mehr niedlich oder ein bisschen das Salz in der Suppe? Aber Entschuldigung, du hast absolut recht. Muss ich auch revidieren, dass die Saison wahrscheinlich nicht zu lang ist, sondern es ist halt auch ein individuelles Problem, definitiv, ja.
Naja, in Gänze schon. Das sagen ja nicht nur wir, sondern sagen alle, dass die Saison zu lang ist. Aber zu dem Zeitpunkt, und
Ja.
wir kommen gleich auf die ganzen Beefs und ob das gerechtfertigt ist und nicht und wo die Grenzen sind, will nur sagen, dieses Thema Überlastung an der Stelle, das würde ich nicht so kaufen. Aber die Anspannung, da bin ich vollkommen bei dir, setzt sich für alle oder setzt sich zusammen erstmal für alle. Dass es ein Grand-Slam-Turnier ist, gibt es überhaupt keine Frage. Und die Anspannung ist da von einer Nummer 1 über einen Novak Djokovic, der nur noch Grand-Slam spielt und seinen 25. will, bis auf die unteren Ränge. Weil, ja klar, überstehst die erste Runde, kommst in die zweite Runde, hast du als niederrangiger Tennisspieler dein ganzes Jahr schon durchfinanziert und, und. Also es ist ein Grand-Slam-Turnier, die Anspannung. Und im Speziellen, und da können wir jetzt dann gerne einsteigen auf die verschiedenen Sicherungen, die durchgebrannt sind, reden wir hier natürlich interessanterweise natürlich nicht über diejenigen, die gewonnen haben, sondern über die Spielerinnen und vor allen Dingen Spieler, die zusätzlich zu dem Thema, dass ein Grand Slam ist, eine besondere Anspannung in sich tragen, denn Medvedev, Rune, Ruud, Tsitsipas, das sind jetzt mal vier. Nee, Medvedev, Rune, Ruud, Tsitsipas. Ja,
Doch, vier.
als noch früher Morgen. Sind jetzt mal vier, bei denen man, gut, ein Kaspar Ruud ist jetzt nicht ausgeflippt und auch ein Rune hat es sich einigermaßen im Griff, überhaupt keine Frage. Aber das sind natürlich schon Spieler, die wir hier seit ein paar Monaten durchaus auch in dem Sinne kritisch verfolgen, dass sie sicherlich in erster Linie hinter ihren eigenen Erwartungen zurückgeblieben sind die Saison und dass sich da natürlich etwas aufstaut und dann ja kulminiert bei einem Grand Slam Turnier, wo müssen wir uns doch nichts vormachen. Glauben wir wirklich, dass Medvedev scheißegal ist, ob er in der ersten Runde rausfliegt oder nicht? Nee, der hat das Turnier schon gewonnen, der war mal Nummer 1, der sucht sich gerade wieder, aber kann sich nicht so ganz finden mit seinem Spiel. Der ist Das behaupte ich jetzt mal mit sich selber unzufrieden und dass sowas dann aus einem, jetzt sage ich entschuldigend, raus muss oder dass sowas aus einem rauskommt, finde ich erstmal nur verständlich. Die Form, die Art und Weise, wie sich der eine oder die andere da verhalten hat, das steht sicherlich zur Diskussion, aber dass da eine gehörige Menge Frust bei einigen mitspielt, das kann ich erstmal als solches gut verstehen, gut nachvollziehen. Ich gewinne ja auch nie.
Ja, nachvollziehen kann man das. Aber hier ist dann wieder dieselbe Frage, die du aufgeworfen hast, auch mit dem Thema die Saison so lang. Ist das ein Argument, dass man das Verhalten verstehen kann? Finde ich, wird dann auch oft genutzt, so ein bisschen, um dann das zu entschuldigen. Und ich finde das, ich will nicht sagen, dass du das machst, sondern ich finde nur das muss man für mich dann doch noch mal trennen. Weil auch das ist so eine Geschichte wie bei einem Daniel Medvedev. Und da gebe ich Justine Henin durchaus recht. Also wenn, doch, das war sie. Dass man irgendwann auch mal eine Grenze ziehen muss und sagen muss, okay, jetzt ist das nicht mehr niedlich, jetzt ist das nicht mehr das Salz in der Suppe und jetzt ist das nicht mehr für etwas, für das ich nicht Verständnis habe, aber trotzdem gleichzeitig die Grenze ziehe. Und da finde ich, ist man bei Medvedev dann doch schon teilweise über einen Punkt hinaus, wo ich mich frage, möchten wir das wirklich? Ne? Ich will das jetzt nicht in der Höhe vergleichen, ne? Aber was gab es bei Alexander Zverev und den Vorwürfen der Gewalt, die Diskussion, wir müssen irgendwie sowas strukturell irgendwie anpassen, dass da Mechanismen sind, und da stimme ich absolut zu. Das hätte so niemals ausgehen dürfen, das hätte so niemals gemacht werden dürfen und niemals so ignoriert werden dürfen. Aber ich finde, da ist der Tennissport dann manchmal auch generell etwas vorsichtig, bestimmte Dinge dann, gerade auch wenn es so negatives Verhalten ist, dann vielleicht auch die Grenze zu ziehen. Wie gesagt, ich habe totales Verständnis für Daniel Medvedev. Es war für seine Verhältnisse eine scheiß Saison. Aber dieses ständig über die Spur gehen, geht halt trotzdem nicht. Da kannst du, da kann ich so sehr verstehen, dass du sauer bist, wie du willst. Und glaub mir, ich habe meine Depressionsphasen durch und da war ich kein netter Mensch. Ich bin dann auch aggressiv. Aber das ist keine Entschuldigung dafür, dass ich mich dann wie ein Arsch verhalte. Es ist eine Erklärung, aber es darf die Reaktion darauf nicht ändern. Über den Punkt hinaus, dass man sagt, okay, ich verstehe den Auslöser. Du bleibst aber trotzdem Arsch. In dem Moment.
In dem Moment. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er kein Arsch ist. Ne? Daniel Medvedev, aber in dem Moment war einer. Wobei ich, also ich stichel jetzt mal ein bisschen und frage dich nochmal, einen halben Schritt zurück, müssen wir das nochmal einordnen oder gehen wir davon aus, dass alle, die uns hören, das mitbekommen haben, was passiert ist? Wir gehen uns
Na, vielleicht mal atmen aus. Das nochmal ein, ja. Oder? Sicher ist sicher.
Also in der ganz, ganz Kurzform. Eigentlich hat es jeder mitbekommen, aber er lag 0-2 Sätze hinten. Matchball für, gegen wen hat er eigentlich? Gegen Bonzi, gell? Hat er gespielt?
Oder? Bonzi, ja.
Ja, ja, Bonzi. Der hat Matchball gehabt, macht den ersten Aufschlag ins Netz oder sowas und dann kam ein am Security-Menschen vorbei, ein Fotograf, der wollte einen besseren Winkel haben, um eben ihn beim Matchball zu fotografieren. Der ist kurz aufs Feld da gelaufen. Etwas skurril. Schiedsrichter gesteht Bonzi zu, hier mach bitte zwei neue. Da habe ich mich ein bisschen schlau gemacht. Laut ITF Rulebook ist das nicht in Ordnung. Du kannst zwei neue geben, wenn irgendwie ein Ball rüberfliegt vom gegenüberliegenden Platz oder eine Papiertüte aufs Feld geweht wird. Aber für den Fall nicht. Also rein von den Regeln her hatte Medvedev wohl recht, wobei er sicherlich in dem Moment nicht das Rulebook kannte. Aber muss man nicht geben, anyway. Auf jeden Fall zettelt dann, beschimpft Medvedev den Schiedsrichter und sagt hier, Opelka hatte schon recht, als er gesagt hat, du bist der schlechteste Schiedsrichter und du bist ja auch nur, du wirst hier nicht nach Zeit bezahlt, sondern nach pro Match und deswegen wirst du hier nur nach Hause. Hat ihn also bepöbelt und danach das Publikum aufgewiegelt, was dann zu einer 7-minütigen Unterbrechung geführt hat. Medvedev hat es sichtlich genossen, hat zwischendrin dann auch beschwichtigend einwirken wollen, aber das Match war 7 Minuten lang unterbrochen. Bonzi verliert nicht nur den Satz, sondern den nächsten auch mit 0-6, liegt im 5. dann Break hinten und dann, Happy End, dreht er das Ding noch und gewinnt. Und daraufhin hat eben Medvedev dann noch schön seinen Schläger zerlegt, seine Tasche beprügelt und ja, das ist so die Lang-Kurzform Maxi-Version. Ja. Ja? War das jetzt so schlimm? Was war denn jetzt so schlimm? Was war arschlochmäßig?
Ich glaube einfach, erstens mal ist es halt einfach ein Problem, dass ich finde, die Reaktion ist zu dem, was passiert ist, einfach steht in keiner Relation. Ist das total ärgerlich, dass da einer drauf rennt? Ja. Ist es ärgerlich, dass Greg Allensworth, der war der Schiedsrichter, sich dann offensichtlich, ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so tief in die Regeln eingestiegen, ich habe nicht nachgeguckt, und dass der dann eine Fehlentscheidung gemacht hat, okay. Auch das, dass das alles scheiße ist, absolut. Aber ich finde, die Reaktion zu dem Ganzen steht dann in keiner Relation mehr. Weil jeder macht Fehler, auch ein Daniel Medvedev macht Fehler. Und ich weiß zum Beispiel auch nicht, ob in so einer Situation zum Beispiel jetzt eine Maschine besser entschieden hätte oder sicherer entschieden hätte, um das Thema dann direkt schon mal mit anzukratzen. Ich denke einfach, dass er dann am Ende seine Wut rausgelassen hat und es ihm am Ende nur noch darum ging, diese Wut rauszulassen. Weißt du, es ging aber nicht mehr darum, einmal diese Emotion loszuwerden, sondern er hat sich dann da im Prinzip eingesuhlt und dann gegen jeden quasi ausgeholt, so ungefähr, gegen den er ausholen konnte. Also er ist aus dieser Frustration nicht mehr rausgekommen und hat dann hinterher natürlich auch noch gesagt, irgendwie, dass er gar nicht sauer auf den Fotografen war, sondern sauer auf die Entscheidung. Es habe ihm ja irgendwie geholfen, nochmal ins Spiel zu kommen. Er fand es einen lustigen Moment. Ich glaube, das ist mehr so das, was mich daran stört, dass es einmal sich wiederholt, ne? Es ist nicht die erste Situation. Und dass es so überhaupt keinen Sinn und Ziel hat für mich. Ich glaube, er will dann in dem Moment, ob er das jetzt bewusst steuert oder nicht, da bin ich nicht tief genug drin. Aber ich glaube, es geht dann in diesem Moment nur noch darum, ja, wie so ein kleines Kind, wie so ein trotziges Kind einfach auszuteilen. Und das ist das da, was ich daran nicht mag. Aber gut, das kann man anders sehen. Es gibt Leute, die leben für solche Situationen und sagen, das ist das, was Spaß macht. Aber ich finde, man sollte den Respekt für die Umgebung nicht komplett verlieren.
Da hast du auch vollkommen recht. Und also ich will das nicht gutheißen, nicht falsch verstehen, aber nee, nicht aber, sondern ich überlege gerade, ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das alles nur frustrationsgesteuert war oder ob das mit einer gehörigen, und das macht es noch ungehöriger, sagen wir mal, noch unerzogener, noch pflegelhafter. Oder ob es nicht doch auch einer gehörigen Portion Berechnung folgte. Denn man sagt, Daniel Medvedev fährt durchaus nach, dass er Tennis wie Schach spielt, dass er sowieso ein recht schlauer Kerl ist. Und ich würde behaupten, das war nicht, ja, da war auch Frust dabei, ja, ob seiner schlechten Leistung. Aber es war auch der letzte Strohhalm. Und der ist halt gewitzt, das verbietet sich vielleicht, so wie das Ganze gelaufen ist, davon gewitzt zu sprechen, aber der ist halt mit allen Wassern gewaschen und das war der letzte Ausweg. Und siehe da, dieser Ausweg, das ist halt kann auch ein dreckiger Sport sein. Das sind Psychospielchen, Mindgames, die da stattfinden. Und diese, ich neutralisiere das jetzt ja, wenn ich sage, diese Chance hat er beim Schopf ergriffen. Ja, wie gesagt, ich möchte das nicht gutheißen. Ich will nur sagen, das ist. Das wäre mir zu eindimensional, das nur auf die Frustration zu schieben, sondern ich würde behaupten, er hat das sehr kalkuliert, diese Situation heraufbeschworen. Und in dem Moment, sagen wir mal, wo dann hier 2 Minuten lang Gejohle war, hat er zumindest mal sein Ziel erreicht gehabt, dass er im Kopf des Gegners war und. Naja, wenn du zum Match servierst, erste Runde US Open, du bist der klare Außenseiter und musst jetzt irgendwie diesen Matchball verwandeln, da hat er ihn an der Stelle und auch für den vierten Satz dann erstmal gebrochen gehabt. Aber wie gesagt, ich möchte es nicht gutheißen. Ja? Will nur sagen, mir war das auch in der Nachberichterstattung alles viel zu sehr nur auf ja und Flegel und da hat er sich nicht im Griff und nur weil er frustriert ist. Nee, ich glaube, das war nicht nur Frustration, das war schon auch Kalkül. Macht es das besser? Nein, aber ich glaube, es ist ein bisschen weiter einzuordnen.
Ja, du hast sehr eloquent, viel, viel besser das ausgedrückt, was ich so ein
Viel zu
bisschen
lang,
sagen
Entschuldigung.
wollte, dass ich halt auch das Gefühl habe, dass das mehr ist als einfach nur eine Reaktion auf die Situation. Ich glaube, da ist viel auch so Schalter, ne? Drücke Knopf, kriege Reaktion, ist da schon dabei. Aber ich glaube auch, und da gebe ich dir absolut recht, dass Medvedev das weiß und an einem bestimmten Punkt das auch so ein bisschen wie bei einem Pferd einfach so die Zügel laufen lässt
Ja, der
und
weiß
sagt, okay,
genau, welche
dann nehme
Taste
ich
er
das
drücken
jetzt
muss.
mit.
Ja.
Und das ist halt so ein bisschen der Punkt, der mich daran stört, dass ich eben auch das Gefühl habe, dass am Ende das Ausmaß des Ganzen nicht zur Situation passt. Und ob das jetzt am Ende selbst gesteuert ist, und ich finde den Punkt, den du machst, schon sehr überzeugend, dass das viel auch bewusst ist, oder ob das einfach dann am Ende so eine Art von, ich sag mal so, Verhalten ist, was man dann an den Tag legt, das schmeckt mir auch nicht. Ich bin absolut dafür, dass man so seine Charaktere auf dem Platz ausleben soll und darf, und es darf auch durchaus mal ein bisschen rauer zugehen. Aber wenn es so einen gewissen Punkt überschreitet, wo das Ganze dann nicht mehr, wo das Ganze dann nur noch so ein Mittel zum Selbstzweck ist und überhaupt nichts mehr mit der Situation zu tun hat, da kriege ich dann meine Probleme mit der Geschichte.
Total,
Ne, das
total.
ist, da können wir dann vielleicht auch mal überleiten. Das ist ja bei Ostapenko genau dasselbe.
Absolut, ja.
Ne, bei ihr denke ich auch, dass dieses Überschießen manchmal irgendwie noch den Rahmen verlässt. Wobei sie das tendenziell eher nach den Matches macht. Ich glaube, das muss man ihr schenken. Dass das dann eher, dass sie das nicht so in den Matches extrem steuert. Aber auch das ist so ein Punkt, wo ich dann denke, ey, musste das jetzt sein? War das jetzt
Ja.
wirklich noch notwendig für die ganze Situation?
Ja, und es ist einfach, es ist nicht nur Unsportliches, sondern im Falle von Ostapenko, die ja Taylor Townsend vorgeworfen hat, dass sie ungebildet ist, so nach dem Motto, hier bisschen dumm und so. Das ist ja fast schon, nicht fast schon, ist schon eigentlich ins Rassistische reingegangen. Das ist übel. Also es ist nicht nur
Ja.
unsportlich, sondern das ist wirklich weit, weit drüber. Es reiht sich aber eben ein in eine ganze Reihe von solchen Frustrationselementen. Der letzte in der Reihe war Stefanos Tsitsipas, der dann Daniel Altmaier am Netz nicht ordentlich gratuliert hat, sondern ihm auch noch sagt: Hey, wenn du noch einmal einen Underarm-Surf machst, dann knall ich dich ab. Und so. Also,
Ja.
der. Alles nicht gut, alles nicht sportlich. Ich finde, dass das Tolle beim Tennis und auch das Grausame ist, man kann einen tollen Wettkampf haben, man kann gewinnen, man kann verlieren, aber das Tolle ist doch am Ende ans Netz zu gehen, na nicht toll, aber das Sportliche und dem Gegner, der Gegnerin zu gratulieren. Und diesen Moment des Sieges, von diesem Moment des Sieges finde ich, und das geht mir selbst sag ich mal, unterstem Kreisklassenniveau selber so, ich finde das furchtbar, im Moment des Sieges dem anderen auch nur ein Staubkörnchen auf seine glänzende Oberfläche, keine Ahnung, da drauf zu spucken. Ich hasse das zum Beispiel, wenn nach einem Match, wenn du gewinnst und dann gratuliert dir jemand, aber sagt, oh, haben wir aber beide heute nicht unseren besten Tag gehabt oder irgendwie sowas. Ja, weißt du, es gibt
Stimmt,
so
es geht in beide Richtungen. Ja.
blöde Sprüche, ja, die einen Sieg irgendwie abwerten oder so. Es geht einzig und allein, ja, nach einem Match darum, dem Gegner, der Gegnerin zu gratulieren, zu sagen, Glückwunsch. Wünsche dir alles Gute oder wie auch immer. Und wenn man frustriert ist, finde ich, dann ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn man danach keinen Smalltalk will, auch auf unserem Level. So, es gibt ja dann welche, die wollen dann direkt danach große Konversationen führen und so. Mir ist dann nicht danach. Ich möchte dann erstmal für mich sein, aber man gratuliert ordentlich und dann hält man einfach das Maul auf, gut Deutsch gesagt, ja. Weil man frustriert ist und das ist okay. Und da hatten die Woche eben weder ein Medvedev sich in dem Fall gar nicht verbal, sondern dann eben mehr von seinen Taten her, wie auch Tsitsipas, wie auch Ostapenko sich nicht im Griff und das ist schlechter Stil, aber natürlich brutale Enttäuschung, weil die sich alles so viel mehr vorgenommen haben, glaube ich mal.
Ja, klar. Aber hier sind wir wieder bei dem Punkt, verstehe ich das? Warum, woher das kommt? Ja, aber ist dann die Reaktion halt die richtige? Ne? Gerade eine Ostapenko irgendwie jemandem vorzuwerfen, sich nicht sportlich zu verhalten, da hätte ich am liebsten einen Spiegel ausgepackt und gesagt, sprich's noch mal in den Spiegel. Ne?
Ja.
Zumal sie sich, glaube ich, am Ende vor allen Dingen darüber aufgeregt hat, dass Taylor Townsend das Publikum so ein bisschen mitgenommen hat, wo ich mir denke, ja, what the fuck? Also Entschuldigung, die ist US-Amerikanerin auf ihrem Home-Turf, natürlich nimmt die das Publikum mit. Das wird jeder machen. Das würde Ostapenko doch auch machen, wenn sie zu Hause ist. Und auch so ein Stefanos Tsitsipas, ne? Dann, wie du sagst, so unsportlich zu sein und noch nicht mal irgendwie den Grundrespekt zu haben, jemandem zu gratulieren, um dann hinterher irgendwie einen Tag später dann wieder einen seiner salbungsvollen Social-Media-Posts, er hätte irgendwie alles gegeben, um dann Daniel Altmaier nochmal zu gratulieren, wo ich dann auch echt denke,
das ey, komm, geh mir weg auch mit dem Scheiß. Schmierig, schmierig, eklig irgendwie.
Und das ist dann halt so dieser Punkt, glaube ich, und wahrscheinlich ist das dann am Ende auch so der Casus Knactus, zu dem wir jetzt gekommen ist, dass es dann so zum Selbstzweck wird. Ne? Und eben mit der Situation nicht mehr so viel zu tun hat. Ich glaube, das ist dann da, wo ich sage, okay, jetzt überschreitet ist so diese Grenze, wo ich denke, nee, das ist ein Salz, das möchte ich in meiner Suppe nicht. Da kann ich gerne drauf verzichten. Dann nehme ich lieber einen Kaspar Rüth, der auch eine scheiß Saison hat, aber wenigstens dann höflich bleibt. Klar ist das dann langweiliger, okay, aber dafür ist dann der Schaden am Ende auch nicht so groß.
Och nee, ja, also ich weiß, was du meinst, das stimmt schon. Ich würde,
wir nehmen gerne, die Mitte,
gerne
die
auf den Kasper, Mitte. Sondern genau, ich würde sagen, ey, Gott sei Dank, ja, und gerne mehr, wir brauchen unterschiedliche Charaktere und es darf auf Damen- wie auf Herrenseite, es darf durchaus wilder zu gehen, es darf auch mal Krach geben, ja, ist so nach dem, ich kann es nicht hören, so nach dem Motto, früher, da war noch viel mehr, war mit Connors und McEnroe, da war viel mehr Beef und heute ist so langweilig. Nein, wir haben schon genügend Leute, die auf der Tour auch da mal für Bambule sorgen und das ist auch gut so und gerne manchmal auch ein bisschen mehr, aber eben, ich finde, der Grat ist dann halt so, irgendwann wird er sehr, sehr schmal. Und da finde ich, da haben alle, die da mitwirken, eine Verantwortung zu sagen, okay, aber ich überschreite den nicht. Ja, also ich finde das toll, mitunter ja auch lustig, komisch, wie eine Ostapenko auf dem Platz sich ja im Grunde genommen nach jedem Schlag über alles beschweren kann. Und sich beim nächsten Schlag über alles und ausschließlich über sich freut, wie geil sie eigentlich ist und sowas. Das finde ich toll, ja, absolut klasse, ja. Und ich finde es gut, dass ein Daniil Medvedev nicht ist oder nicht gleich ist wie ein Rune, wie ein Ruth, wie ein Sinner, wie ein Alcaraz und so. Alles gut, ja. Und auch ein Tsitsipas, ja, so auch gut als Typ. Aber ja, ich würde mir halt wünschen, dass sie in diesen wenigen Momenten eben, dass da dieses Thema der Sportlichkeit, des Sportsmanship, wie das heißt, dass das nicht so mit Füßen getreten wird.
Ja, ich glaube, da sind wir schon einer Meinung. Ich bin da auch absolut bei dir. Ich finde, Daniel Medvedev soll ein Daniel Medvedev bleiben. Das macht total Spaß. Du weißt auch, dass bei seinen Matches garantiert irgendwas passiert. Genauso wie bei einer Ostapenko. Ne? Das ist ja so ein bisschen die Grenze, die ich versuche zu ziehen. Ne? Nicht, dass ich das Verhalten als solches blöd finde. Ich kann das auch verstehen. Und bis zu einem gewissen Grad finde ich das auch völlig legitim, expressiver zu sein. Aber eben, wenn es dann diese Linie überschreitet, wo es dann nur noch darum geht, auszurasten, nur noch darum geht, auszuteilen, nur noch darum geht, alles einfach mal rauszulassen, ohne die Situation in Betracht zu ziehen und zu verstehen, dass da ja noch jemand anderes ist, der diese Medaille jetzt von der komplett anderen Seite anschaut. Da ist dann der Punkt, wo ich rausgehe. Aber gut, da steht jeder anders zu und ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden und wahrscheinlich werden auch unsere Zuhörer, Zuhörerinnen da vielleicht anders zu stehen. Ist ja auch völlig in Ordnung, sonst hätten wir ja auch nichts, worüber wir uns unterhalten können. Wobei diese Woche die Deutschen ja schon durchaus uns ein bisschen Futter gegeben haben.
Ja, total. Und das ausschließlich oder fast ausschließlich positiv. Ich glaube, das, was nicht geklappt hat, sozusagen, war eher unter der Rubrik halt schade oder traurig zu verbuchen, dass halt Eva Lys halt wieder ihrem Rücken an der Stelle halt Tribut hat zollen müssen und dann aus dem Turnier rausging. Naja, Aber ansonsten haben wir halt hier wieder Mörder-Stories mit Zverev, Struff, Altmaier, alle bisher durch. Klar,
und
Altmaier.
Siegemund.
Oh, und ja, ich hätte sie schon gleich noch erwähnt.
Ah,
ja.
Sorry.
Aber ich bin dir dankbar, dass du es gemacht hast, dann habe ich sie nicht erwähnen müssen. Ne?
Warum nicht?
Na, das wird jetzt zu weit führen. aber was ich sagen wollte, ist, ja, große, große Freude. Also so zusammenfassend, Zverev eigentlich extrem souverän. Mhm. Im Grunde genommen das unterstreichend, was er uns hier die letzten Wochen eigentlich auch schon geliefert hat. Will sagen, wenn er fit bleibt, ja, wenn nichts passiert, dann ist er für mich genau da, wo wir ihn auch in unserer Vorschau eingeordnet haben, hinter Sinner und Alcaraz, so eine Liga für sich. Ja, und dann kommt erstmal lange nichts, so ungefähr. Und Struffi, geile Nummer natürlich. Und ich
mein, ach, herrlich.
Ja, Tiafoe vor Heimpublikum. Ich meine, das muss man, Tiafoe, es klingt jetzt vielleicht zu groß, wenn man sagt, das ist sein Turnier, aber man hat immer gesagt, also wenn er wo was reißt, dann vor Heimpublikum, und das tut
ja,
er ja da auch.
Ja,
auch. Ja,
letztes
er liefert,
Jahr ins Halbfinale.
Absolut, er liefert da immer gut ab.
Auch.
Ja? Und das hat Struffi geil gemacht, und über Altmaier haben wir hier bisher mit Tsitsipas nur am Rande gesprochen. Meine, hier diese Fünfsatz-Dinger einzutüten, das ist schon cool. Und bei Altmaier muss man sagen, also wenn man irgendwo auch, egal ob man sich nun irgendeinen Player-Stream bucht oder direkt vor Ort ist, also wenn Altmaier spielt, da lohnt sich schon immer einzuschalten und auch sich ein Plätzchen zu reservieren auf den Rängen. Das ist fast schon schon so wie bei Cerundolo oder Davidovic Fokina, Fünfsatzgarantie. Also da kriegt man was fürs Geld.
Ja, ja,
ne?
Genau. Wenn es einem um Masse geht, kann man auf jeden Fall hin.
Ja.
Ja, also muss man schon einen Hut vorziehen, dass Daniel Altmaier sich da bei seinen beiden Matches auch wirklich aller Ehren wert wirklich reingebissen hat und nicht aufgegeben hat, auf jeden Fall. Und ja gut, jetzt gegen Dömenor, das wird nach 2 Fünfsatz-Matches natürlich brutal.
Dankbare Aufgabe, würde ich sagen.
Total.
Oder?
aber ich muss ehrlich sagen, als kleiner Struff-Stan hat mir das Match gegen Tiafoe schon ganz viel Spaß gemacht.
Ja, ja, ja. Also ich habe nicht viel sehen können. Aber es muss dann, du hast fast noch mal einen kleinen Nervenzusammenbruch bekommen, oder?
Ja, im letzten Satz, im dritten Satz, also Struff hat 6-4, 6-3, 7-6 gewonnen.
Ja.
Und im dritten Satz hat er bei 5-3 schon zum Match aufgeschlagen, und das ist ihm dann flöten gegangen. Und dann dachte ich so, oh fuck, jetzt geht's los, dass es dann wieder kippt. Aber Gott sei Dank hat er ja dann im Tiebreak die Kurve gekriegt.
Hey, glatt in 3 Sätzen, also glatt in dem Sinne. Nicht zu viel, nicht zu viel Körner.
Absolut
gelassen,
nicht.
Oder?
Also die beiden haben was Zeit anging, haben die beiden wirklich gesagt, wir investieren nicht mehr als muss.
Wie lang ging das Match?
Also das gesamte Match waren jetzt am Ende knapp über 2 Stunden.
Was ist das? Ist doch super.
Ja. Aber hätte Struff den dritten Satz nicht nochmal in die Verlängerung geschickt, wären die, glaube ich, unter 2 Stunden geblieben. Weil die ersten beiden Sätze waren 1:05 oder so oder 1:10. Und dann der zweite Satz nochmal eine ganze Stunde.
Ja.
Ich glaube, die haben zwischendrin mal die Aufschlagspielgeschwindigkeiten eingefügt. Ich glaube, das kürzeste Aufschlagspiel von Struff dauerte 41 Sekunden.
Gott, wie langweilig.
Ja, das stimmt. Für dich ist das langweilig, du meinst
ja,
es ja
ich
nicht.
Ich mag das ja nicht so.
Und das Interessante ist, da haben die beiden sich eigentlich gar nicht so viel gegeben. Also ich hatte das ganze Match über das Gefühl, dass spielerisch der Unterschied tatsächlich nicht so groß ist. Ich hatte nur das Gefühl, dass Tiafoe so im Gedanken überhaupt nicht so richtig einen Zugang gefunden hat, wie er jetzt Struff wehtun soll. Also Tiafoe hatte diese immer halt mal wieder diese Momente drin, wo er dann das Break kassiert hat. Mhm. Während Struff, der war so im Film, also teilweise wirklich, ich meine, jeder, der Struff schon mal ein paar Matches gesehen hat, weiß, wie er dann aussieht. Der hatte einfach eiskalt seinen Stiefel runtergespielt und gedacht, was interessiert mich der Rest?
Ah ja,
war schon sehr ulkig.
Ich habe gerade mal kurz reingeguckt, wenn ich mir den zweiten Satz angucke. Das ist schon krass hier. First Serve Points bei Struff 100%. Also wenn sein erster Ausschlag kam, hat Tiafo keinen Stich hier gemacht. Ja. Insgesamt 88% First Serve Points, 62% erster Ausschlag drin. Wenn er das noch ein bisschen hoch schieben kann, dann wäre meine Frage an dich, dann haut er Djokovic raus. Wir haben auch immer gesagt, oh Gott, jetzt muss er gegen Djokovic in der ersten Runde, jetzt kriegt er ihn so spät im Turnier und Djokovic ist ja nicht mehr der Djokovic wie vor 3-4 Jahren. Hat Struff eine Chance, was meinst du?
Ja. Die Frage ist, ja gut, ich meine, jetzt mal philosophisch platt gesagt, eine Chance besteht immer. Mhm. Die Frage ist halt, wie realistisch ist die Chance, ne? Aber ich sag mal, technisch betrachtet, hätten wir erwartet, dass Struff da steht vor dem Turnier? Sind wir doch mal ehrlich? Ja. Nein.
Ja, hätten wir erwartet, dass Djokovic dort steht? Ja. Na,
schon eher. Eigentlich, ich glaube,
dass er so dasteht, wie er jetzt dasteht. Wie hast du ihn erlebt die Woche?
Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht so viel von ihm mitbekommen, außer halt so, ja, er hat halt die Matches gewonnen. Ich meine, das erste Match gegen Tien, sagt man, glaube ich. Lerner. Das war ja noch in drei Sätzen sehr glatt und danach dann gegen Swider und Norri hat er jeweils einen Satz abgegeben. Aber ich denke, das ist für Djokovic, nimmt er wahrscheinlich mit und gut ist. Ich glaube nicht, dass das so aussagekräftig ist. Aber ich finde ihn jetzt, abgesehen vom ersten Match, wo man direkt so das Gefühl hatte, okay, er steigt wieder mit so seinem klassischen Stiefel ein, weil da gab es ja durchaus so die Überlegungen, auch Lerner-Tien auf Hartplatz und wie ist das? Ich glaube, da hat er relativ schnell gezeigt und den Deckel drauf gemacht. Mhm. Aber alles in allem ist das noch so Business as usual, wobei ich natürlich zugeben muss, so richtig getestet ist er jetzt nicht worden. Ob Struff das jetzt ändern kann, muss man mal schauen.
Weil cool wär's.
Ja. Cool wär's auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn Struff gut aufschlägt, dann wird das sicherlich helfen. Aber Djokovic ist halt jemand, der deutlich besser als Francis Tiafoe Rallyes aufbauen kann. Und ich glaube, über die längeren Rallyes kann man dann Struff schon kriegen, weil dann einfach das Fehlerpotenzial steigt. Und Djokovic ist ein verdammt guter Return-Spieler. Also ja. Man müsste mal gucken, wie sich hier die Rallyes aufgebaut haben. Müsste ich mal in die App schauen bei den US Open. Ich weiß gar nicht, ob die dann eintragen. Wie sich die Rallyes verteilt haben. Ich glaube, über die langen Rallyes kriegst du Struff dann schon.
Ja, aber da haben die nichts eintragen müssen, weil da gab es keine bei Tiafoe.
Das ist halt so ein bisschen der Punkt. Also ich habe es jetzt so intensiv, habe ich dann beim Zuschauen, gebe ich ehrlich zu, dann auch nicht darauf geachtet. Aber ich würde schon tendenziell sagen, dass Djokovic dann doch echt noch mal eine andere Nummer ist, halt was so diese dieses stell ich den Gegner vor Aufgaben.
Das stimmt. Und grundsätzlich kommt es ihm natürlich auch entgegen. Ja, ja, er will ja selber die Rallyes eigentlich kurz halten, weißt du?
Ob hier was steht zu der Rallye-Dauer? Replay? Mein Gott, nee.
Nein, aber Djokovic, das kommt ihm ja entgegen. Er will ja gar nicht unbedingt mehr so lange Ballwechsel spielen. Sein gutes Return-Spiel kommt ihm gegen Struff entgegen.
Rallye-Stats, da ist das.
Insofern werden wir uns das, denke ich mal anschauen. Ich glaube auf jeden Fall, dass er ihm einen Satz abnehmen kann und alles Weitere muss man dann mal schauen. Ne? Oder?
Ja, ich denke auch. Also ich würde schon sagen, dass der Struff gerade super drauf ist und auf jeden Fall, wie du sagst, seine Chancen hat. Ob das dann am Ende reicht, weiß ich nicht. Aber ich glaube, der ist da jetzt in diesem Turnier so angekommen, dass man sich sagen kann, warum nicht? Warum nicht zumindest ärgern?
Wir schauen mal.
Der soll einfach seine innere Laura Siegemund channeln.
Ja. Und wie
Weil die hat
du
ja echt das Talent, Leuten auf den Sack zu gehen.
Und? Hat sie auch gut gemacht, oder?
Ich würde schon sagen. Ja. Also ich meine, Diana Schneider, die immerhin die 20 des Turniers, wobei man sagen muss, Schneider hatte ja vorher, wo war das, Turnier gewonnen. Das ist immer so ein leichtes Gamble. Ne, wenn du direkt vor so einem Grand Slam
ja.
in einem anderen Turnier so weit kommst, dann kann dir immer mal die Puste ausgehen. Und dann gegen Sakharova auch ja, ihren Stiefel runtergespielt. Und jetzt müssen wir mal gucken. Mit Alexandrova kommt natürlich für Siegemund jetzt schon doch noch mal ein richtiger Test. Aber warum nicht? Und danach?
Ich glaube, Siegemund ist es relativ egal, wer auf der anderen Seite steht und welche Weltranglistenposition
hat. Das stimmt. Das muss man Laura Siegemund lassen. Also so diesen, ja, diesen psychologischen, mir ist egal, was drüben passiert, Approach wirklich verinnerlicht.
Total. Ja. Total. Also sehr, sehr erfreulich eigentlich so die, ja, jetzt kann man fast schon sagen, die erste Woche aus Sicht der Deutschen in New York.
Absolut. Ich meine auch Eva Lüst, natürlich Pech, dass die gegen Noskova dann mit dem Rücken Probleme hatte und aufgeben musste. Mhm. Dafür hat sie, finde ich, im ersten Satz auch echt noch gekämpft. Und weil ich glaube, sie lag schon 1-5 hinten und hat sich dann noch auf 4-6 irgendwie sowas. Sie lag weiter hinten und hat dann doch auch noch versucht, sich aufzubäumen. Aber das erste Match war auch, ehrlich gesagt, ziemlich gut gegen Francesca Jones. Ich finde einfach schön, bei Lys zu sehen, dass sich das jetzt auch so verstetigt hat, ne? Man kann sich so relativ sicher sein, dass sie die ersten Runden, wenn das jetzt nicht so eine ganz harte Gegnerin ist, doch relativ solide übersteht. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Zeichen dafür, dass sie sich weiterentwickelt. Ne? Da ist so eine, ich sag mal so, das Grundlevel ist höher als noch vor einem Jahr.
Ja, gebe ich dir recht. Definitiv. Also guten Sprung gemacht. Und ja, gut, das ist jetzt halt ärgerlich, dass er da jetzt dann so gesehen dann doch, was heißt früh raus ist, aber ja, es wär vielleicht mehr drin gewesen. Schauen wir mal, wie das dann weitergeht. Spätestens bei den Australian Open. Wir tauchen ein in die zweite Woche und deswegen meine Frage, Zwischenfazit bzw. Zwischenstand. Bleibt es immer noch bei deinem Tipp oder hat sich was geändert?
Was habe ich getippt? Ich glaube, Świątek und Alcaraz. Mhm. Oh doch, ich glaube, da kann man bei beiden. Gut, Świątek jetzt gegen Kalinskaya, muss man schauen,
ja,
wie das ausgeht. Das ist sicherlich so ein Test, aber warum nicht? Und Alcaraz hat ja gefühlt seinen Stiefel einfach runtergezogen und gesagt, boah, was
ja
soll.
Ja,
da hat
ja,
die windschnittige neue Frisur durchaus geholfen.
Ich finde es super, ja. Ich finde es gut, ja. Da haben sich alle lustig gemacht. Ich finde das eigentlich gut. Aber gut, was sind schon
Frisuren? Ganz ernsthaft, das hat, glaube ich, Emma Raducanu auch gesagt. He owns it. Ne?
Ja, absolut.
Der Sitz steht da einfach, ja, und sagt, ja gut, dann sehe ich jetzt so aus. Ich glaube, ja, das ist der richtige Ansatz.
Ich fand jetzt diese Kochtopf-Frisur vorher jetzt auch nicht besser. Aber gut, wer bin ich schon, um über den Style von Frisuren von Tennisspielern zu reden? Vielleicht von Tennisspielerinnen oder so, aber
ja, ich bin raus aus der Nummer. Das sind Dinge, die mich null interessieren.
Nicht?
Auch die Diskussion um Naomi Osakas hier Outfit, es geht so komplett an mir vorbei. Es ist mir so scheißegal. Kann sich da von mir aus auch im Schlabbershirt und Shorts hinstellen, wenn
ja
es sich wirklich macht.
Wobei, ich bin schon dann so ein bisschen Fashion-Polizei-mäßig unterwegs. Ich finde zum Beispiel, dass also die Designer von Adidas sich diesmal wirklich keine Blöße in Einfallslosigkeit gegeben haben.
Das stimmt, aber das ist doch seit Jahren so.
Ja, aber ich will sagen, so schlimm wie diesmal, das habe ich selten gesehen. Also
ich finde es so
komisch irgendwie.
Ja. Was? Wobei ich da so witzig finde, es gab doch kurz vor den US Open, also in dieser Zwischenphase, es werden ja inzwischen zu den Grand Slams Sachen aufgelegt und dann gibt es ja immer noch mal diese Zwischendesigns, wo die meistens nur die Farbe ändern. Hatten die davor nicht so eine schöne Retro-Kollektion in diesen schönen Grüntönen und alles so ein bisschen klassischer Stil, wo ich mir gedacht hätte, das passt doch viel besser, auch so Ralph Lauren-mäßig zu den US Open, rein thematisch, aber gut, wer bin ich? da ein Urteil zu fällen.
Du bist diejenige, die es kaufen soll. Und wenn es nicht überzeugt, das dann stimmt. Kaufst du es auch nicht. Und also, das muss ich jetzt wirklich sagen.
Osakas Kit würde ich mir auch nicht kaufen, wenn es dir zu kaufen gäbe.
Ja, ja, also ich finde es letzten Endes von den beiden, sagen wir mal, beiden Platzhirschen und den beiden Großen, relativ enttäuschend. Von Adidas ganz schlimm, von Nike ein bisschen weniger schlimm, aber auch nicht wirklich, zumindest mal auf der Herrenseite. Ich bin jetzt mal bösartig und sag, die Outfits von Sinner passen zu diesem blassen Typen. Ja. Und die von Alcaraz sind halt auch so Dinger, die kann halt auch nur, ist vielleicht ein bisschen ähnlich wie früher bei Rafa, die kann halt auch nur Alcaraz tragen. Oder ich sehe mich jedenfalls nicht mit dem Outfit von Alcaraz hier in meinem hohen Alter über den Tennisplatz strollen. Aber gut, ich bin vielleicht noch nicht die Zielgruppe, nichtsdestotrotz. Fand ich, da war früher ein bisschen mehr, gerade zu den US
Auf jeden
Open,
Fall.
Mehr Popcorn.
Ja.
Da, weil der amerikanische Tennismarkt auch so wichtig ist für die Ausstatter, da haben die normalerweise echt immer ein Feuerwerk abgebrannt. Und das finde ich von beiden diesmal enttäuschend. Das
es sind gab eher ja teilweise tolle Kollektionen. Also diese Nike-Erinnerungskollektion an Andre Agassi.
Ja.
Mit diesen Jeans-Shorts und diesen 90s Prince, davon habe ich auch noch eine Jacke, die ich wirklich liebe. Und sobald ich die trage, ich werde immer auf diese Jacke angesprochen, weil die Leute die so cool finden und die sieht so richtig retro aus. Oder ja, Adidas hatte auch mal diese tolle Kollektion. Gut, das war bei den Herren, haben sie sich teilweise ein bisschen lustig gemacht, glaube ich, weil da auch lange Socken dabei waren. Aber das war dieses Creme-Weiß mit diesen Farbblöcken. Das sah auch echt verdammt gut aus. Oder auch ganz ehrlich zu den Adidas mal zu Roland Garros, diese Zebra-Kollektion. Ne? Ich meine, da musste mögen oder nicht, aber es hatte irgendwas, wo du sagen kannst, okay, da kannst du dich irgendwie reinwerfen. Aber ich stimme dir zu, in den letzten Jahren ist das so geworden, irgendwie, da gibt es pro Jahr so eine Basic-Form. Und die wird einfach nur in Farben so ein bisschen durchgespielt. Und das war's.
Ja. Also meins ist es diesmal nicht. Wenn es euch gefällt, wahrscheinlich oder vielleicht ist auch ganz normal, dass es Leute gibt, die sagen, nee, ist genau mein Ding, dann schreibt uns das doch mal irgendwo in Instagram unter die Kommentare oder schreibt uns eine Nachricht, würde mich mal interessieren. Ob ihr das auch so empfindet, dass früher mehr Popcorn war in der Kleidung. Vielleicht haben wir jetzt aber auch geflissentlich den einen oder anderen, in Anführungsstrichen, kleineren Hersteller übergangen. Da gibt es vielleicht welche, die mit tolleren Outfits aufwarten. Manarino zum Beispiel immer sehr, ja, sehr, sehr überzeugend, ja, in seiner Farbwahl.
Und Alcaraz und er haben dieselbe Frisur.
Ja. Ja, stimmt. Haben auch fast dasselbe Alter. Also schreibt uns das gern. Kontakt@tennisproleten.de oder natürlich auf in erster Linie jetzt auf Insta, wo ihr uns erreicht. Und Henrike, würde ich sagen, mit Vollgas in die zweite Woche. Mal gucken, wer als nächstes ausflippt, oder?
Ja, aber wir können auch noch mal ausflippen, des Lobes wegen. Weil wir müssen unser Tippspiel-Community, möchte ich dann doch am Ende mal echt ein Lob aussprechen.
Oh ja.
Wir hatten nämlich am Anfang der Woche ein kleines Namensproblem. es kommt nicht so oft vor, aber es kommt immer wieder vor, dass doch Personen mit demselben Nachnamen zwecks meistens Familienzusammengehörigkeit in die Draws reinrutschen. Und das war am Anfang der Woche mit den Kudermetova-Schwestern so, Veronika und Polina. Mhm. Und während Veronika Kudermetova in der ersten Runde rausgefallen ist, hatte Polina Kudermetova ihr Erstrundenmatch überstanden. Aber es hatten einige halt beim Tippen nur Kudermetova gesagt und nicht präzisiert. Und wir haben ehrlich gesagt auch nicht darauf geachtet, ob das jetzt welche Kudermetova gemeint war. Aber wir müssen sagen, unsere Tippspiel-Community war extrem sportlich und alle haben eigentlich zugegeben, nee, wir haben schon Veronika gemeint, weil wir haben dann die Option gesagt, okay, weil wir ja die ersten zwei Tage oder für die erste Runde, ist ja jetzt wieder über drei Tage gewesen, da wir da ja helfen, auch wenn sich jemand vertippt, müssten wir da eigentlich auch fairerweise bei den Namen helfen und dann nochmal nachfragen. Und das haben wir in Teilen nicht gemacht. Deswegen haben wir da allen Kudermetova-Leuten gesagt, okay, komm, geschenkt. Aber Ihr wart wirklich Ehrenmänner und Frauen und haben alle gesagt, nee, nee, wenn sie Veronika gemeint haben, wir haben Veronika gemeint und wir sind dann raus aus der Nummer. Deswegen an dieser Stelle ein großes Lob.
Applaus.
Wirklich dann sehr, sehr fair.
Der Sieg beim schwersten Tippspiel überhaupt ist ja auch nur dann was wert, wenn man ihn sich nicht erschlichen hat, sondern sauber die 2 Wochen durchgetippt hat. Und diesmal wird es wieder schwer, hat eine ganze Menge rausgehauen, weil es dann doch Überraschungen gab. Die letzte war jetzt, oder Überraschung halt, aber dass jetzt hier zum Beispiel Mertens raus ist, das haben relativ wenige auf dem Zettel gehabt.
Wie viele Leute hat's zumindest einen Tipp gekostet? Boah, einige, ne?
Ja, also letzte Nacht war brutal. Da hat es doch schon ganz schön ordentlich Leute
rausgebrezelt. Ich gucke gerade mal in die Liste. Aua!
Und wenn man so sieht, dass wir mit 200 gestartet waren, jetzt sind noch knapp 60 drin. Also so, ihr seht, es ist schwierig, beim Grand Slam Turnier in die zweite Woche zu kommen. Mit uns könnt ihr es auf jeden Fall, wenn nicht durch einen Tipp, dann akustisch. Insofern hoffen wir, dass wir euch da jetzt ein bisschen abgeholt haben, bevor es heute Abend weitergeht. Und dann wünschen wir euch ganz viel Spaß in der kommenden Woche und schauen wir mal, ob das dann am Ende wirklich Alcaraz gewinnt oder Sinner oder Struff.
Schwiontek
oder Struff oder
ja, vielleicht auch
Zverev. Wir werden sehen. Wir hören uns auf jeden Fall wieder und dann wissen wir mehr. Ja?
Bis dann.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.